Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 22. August. Heute mit den folgenden Themen: Schirmherr Reto Nause und Sponsoringvertrag mit dem Hotel Schweizerhof. Die Pride West nimmt Stellung zu den Vorwürfen aus linksaktivistischen Kreisen. Und
eine terroristische Kampagne zielt auf die Erzeugung von Angst und Schrecken in der Bevölkerung durch die Auswahl willkürlicher Ziele.
Terrorismus als Kommunikationsstrategie. Wer gebraucht sie und welche Rolle spielen dabei die Medien? Wir sprechen mit einer Expertin. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages und die hat Katrin Hiss für uns auf Lager.
Der umstrittene SVP-Regierungsrat Pierre-Alain Schneck verliert gleich zwei enge MitarbeiterInnen. Wie die Zeitung Der Bund berichtet, verlassen sowohl Sozialamtsleiterin Regula Unterecker als auch ihr Stellvertreter André Gattlen die Gesundheits- und Fürsorgedirektion. Grund für den Abgang seien politische Differenzen. Pierre-Alain Schneck steht immer wieder in der Kritik, unter anderem wegen massiven Kürzungen in der Sozialhilfe und dem Nicht-Einbeziehen von ExpertInnen-Gremien. Auf der italienischen Insel Ischia vor Neapel bebte gestern Nacht die Erde. Wie die lokalen Behörden mitteilen, stürzten mehrere Häuser ein, zwei Menschen wurden dabei getötet, 25 weitere verletzt. In Italien kommt es immer wieder zu Erdbeben, dies weil die afrikanische Kontinentalplatte gegen die eurasische drückt. Das katholische Land Chile hatte bis anhin eines der strengsten Abtreibungsgesetze. So war ein Schwangerschaftsabbruch auch verboten bei Gefährdung der Mutter. Nun hat das Verfassungsgericht eine Lockerung des Gesetzes beschlossen. In Zukunft dürfen Frauen einen Fötus abtreiben bei dessen tödlicher Erkrankung, bei Lebensgefahr für die Mutter und im Falle einer Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums kam es in Chile jährlich zu über 30.000 illegalen Schwangerschaftsabbrüchen. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ab und zu ein paar hohe Wolkenfelder, ansonsten durchgehend sonnig bei maximal 29 Grad. Donnerstag bis Sonntag ebenfalls sonnig, gegen Abend hin einzelne Gewitter möglich. Es wird nochmal bis zu 31 Grad heiß.
Radl Info.
Regenbogenfarbig erstrahlt die Stadt Bern dieses Wochenende Pride West. Der dreitägige Riesenevent mit unzähligen Veranstaltungen, Filmen, Debatten und viel Party soll ein starkes Zeichen setzen für die gesellschaftliche Anerkennung und rechtliche Gleichstellung von LGBTI, also von Lesben, Schwulen, Bi, Transgender und Intersexuellen. Die Wahl von Sponsoren, Rednern und Rednerinnen hat nun aber Kritik wachgerufen. Ein linksaktivistisches Bündnis ruft zur Veranstaltung «Stay Queer, Come Rebel» auf. Sie wollen am offiziellen Sternmarsch der Pride West mitlaufen, als roter Finger gegen eine vermeintliche Entpolitisierung und Kommerzialisierung der Pride. Wilmar Al hat das Organisationskomitee der Pride mit der Kritik konfrontiert.
Die Pride West, kommendes Wochenende in Bern, steht unter dem Motto «The Power of Diversity». Sie soll zeigen, dass die LGBTI-Community breit und vielfältig ist und dass diese Vielfalt eine Stärke ist, nicht nur der Community, sondern der ganzen Gesellschaft. Deshalb soll sie auch mehr sein als einfach eine Techno-Party, sagt Barbara Stucki, OKA-Mitglied und Kommunikationsverantwortliche der Pride West.
Es war uns wichtig, weil die Mehrheit im Organisationskomitee der Meinung war, dass eine Pride mehr sein sollte als feiern. Die Pride entstand ursprünglich aus einer Protestbewegung von Schwulen und Transmenschen in New York. Und sie haben es geschafft, dass ein Dialog stattfand, dass sich Dinge geändert haben.
Und weil sich viele Dinge geändert haben, bietet die Pride West neben Demo und Party vielerlei andere kulturelle, sportliche und politische Veranstaltungen.
Die Podiumsdiskussion auf dem Bundesplatz, die entstanden eigentlich aus dem Grund, dass wir so viele Menschen hatten, die gerne etwas sagen wollten, dass wir am Schluss sagten, ein zweistündiger Redeblock, das macht keinen Sinn. Wir lassen Politiker und Politikerinnen gegenüber Vertreterinnen und Vertreterinnen von Dachverbänden sitzen und ein Thema diskutieren. Und das gibt uns auch die Chance, diese Zweisprachigkeit, die die Pride West haben soll, haben muss, weil es die Pride Romandie ist, aufzugreifen. Eine Podiumsdiskussion findet auf Deutsch statt und die andere auf Französisch.
Diskutiert wird über Strategien gegen Diskriminierung von LGBTI, vor allem auch im Sport, und über Ehe und Elternschaft für alle, die zwei Hauptforderungen der Pride West.
Es soll jedem Paar, das sich liebt, offen stehen, heiraten zu können und somit gesetzlich gleichgestellt sein wie ein Ehepaar bestehend aus Mann und Frau. Es ist aber auch unser Wunsch, dass gleichgeschlechtliche Paare eine Familie gründen können und dass das rechtlich auch nicht erschwert wird oder verunmöglicht, wie es das heute der Fall ist.
Angesichts dieser Hauptforderungen mag es erstaunen, dass als städtischer Schirmherr der Pride CVP-Gemeinderat Reto Nause waltet. Sein Grußwort prangt auf der Pride-Homepage. Reto Nause hält die Eröffnungsrede. Warum übernimmt diese repräsentative Aufgabe ausgerechnet der einzige CVP-Vertreter im ansonsten rot-grünen Gemeinderat? Warum übernimmt sie nicht zum Beispiel Stadtpräsident Alec von Graffenried? Reto Nause begründet.
Wir wechseln uns immer wieder ab bei solchen Veranstaltungen. Ich als Vize-Stadtpräsident muss oder darf oder kann manchmal einspringen, wenn es dem Stadtpräsidenten nicht geht und umgekehrt auch, weil meine Direktion von Beginn weg mit den Veranstaltenden im Kontakt stand, war jetzt hier die Rollenteilung so gewählt, wie wir es jetzt erleben werden.
Die Forderung nach gleichen Rechten für alle, unabhängig von der sexuellen Orientierung, ist nicht gerade das Steckenpferd der CVP. In ihrem Hauptdossier der Familienpolitik dominieren traditionelle konservative Ansichten von Ehe und Familie. Die CVP-Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe letztes Jahr wollte die Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau in der Verfassung verankern. Warum also derjenigen Partei eine Plattform geben, sich offen und liberal zu zeigen, obwohl die offizielle Parteipolitik eine ganz andere Sprache spricht? Dazu meint Barbara Stucki.
Wir haben im Vorstand da auch über das diskutiert. Wir waren am Anfang etwas überrascht, auch vom Vorschlag des Gemeinderats, dass der Sicherheitsdirektor und CVPler Reto Nause die Grußbotschaft überbringt. Da wir aber OK-Mitglieder haben, die Reto Nause kennen. Und gesagt, Reto Nause als Person vertritt nicht dieselbe Meinung. Und es ist auch ein Zeichen gegenüber der Community zu zeigen, es gibt innerhalb der CVP gibt es liberale Kräfte und die sind da und die arbeiten auch für uns. Und eine Arbeit im Kleinen kann schlussendlich im Großen auch etwas bewirken.
Reto Nause selber bekräftigt, er habe sich damals stark engagiert bei der Abstimmung für die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare und er befürworte nicht nur die Zivilehe für alle, sondern auch die kirchliche Trauung für alle.
Das ist ja zum Teil heute schon Realität und denke, wir kennen aufgeschlossene Kirchgemeinden, die das auch heute schon möglich machen. Von daher gesehen sehe ich keine großen Probleme.
Dass er sich damit gegen die offizielle Position seiner eigenen Partei stelle, spiele hier keine Rolle.
Ich verstehe mein Engagement nicht parteipolitisch. Ich bin Sicherheitsdirektor der Stadt Bern und von daher gesehen, unsere Stadt heißt alle Menschen willkommen. Unsere Stadt steht ein für Toleranz und dafür stehe ich auch persönlich ein.
Und genau weil Reto Nause eben nicht die offizielle CVP-Position vertrete, habe man sich einverstanden erklärt, so Barbara Stucki von der Pride West. Genau die umgekehrte Frage stellt sich bei der zweiten prominenten Rednerin aus der Politik, bei SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga, und zwar wegen ihrer Asylpolitik. Die SP fordert schon länger, dass Geflüchtete Asyl erhalten, wenn sie wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, wenn sie flüchten müssen, weil sie schwul, lesbisch oder transgender sind. Das Departement von Simonetta Sommaruga aber hat diese Kehrtwende erst vor einigen Monaten vollzogen, als sie dem homosexuellen O aus Nigeria Asyl gewährte, wohl nicht zuletzt wegen der breiten zivilgesellschaftlichen Kampagne. Eigentlich hätte sie das schon längst vorantreiben können, gestützt auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte aus dem Jahre 2013. Tat sie aber offensichtlich nicht. Angesprochen auf diese Problematik meint Barbara Stucki von der Pride West, man begrüße Simonetta Sommaruga in erster Linie als Justizministerin und nicht als Vorsteherin des Staatssekretariats für Migration. Trotzdem sei klar, dass das OK der Pride West diese Forderung unterstütze.
Wir erwarten von Simonetta Sommaruga, dass sie sich weiterhin dafür einsetzt, dass Menschen, wenn sie an Leib und Leben bedroht sind, in ihrem Heimatland in der Schweiz Asyl erhalten. Und es entspricht einer Tatsache, dass in Ländern, wo Homosexualität oder Nicht-Heterosexualität verfolgt wird, diese Menschen sind an Leib und Leben bedroht. Für uns ist es klar, dass das ein Fluchtgrund ist, bei dem in der Schweiz Asyl gewährt werden müsste.
In sehr vielen Ländern werden Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verfolgt, unter anderem auch im Golfemirat Katar. Und eben dieses Katar gehört zu den Sponsoring-PartnerInnen der Pride West, wenn auch nur indirekt über das Luxushotel Schweizerhof in Bern. Betreibergesellschaft des Schweizer Hofes ist die Katara Hospitality Switzerland AG mit Sitz in Zug, die ihrerseits dem Staatsfonds von Katar gehört, unter Oberaufsicht der Herrscherfamilie. In Katar ist Homosexualität verboten und kann mit Gefängnis bestraft werden. Dieser Kritik sei man sich bewusst, meint Barbara Stucki. Aber
wir haben rund 30 Hotels in Bern und in Nähe Bern angefragt, ob sie Interesse hätten, mit uns zusammenzuarbeiten, um den Gästen der Pride West, die nicht nach Hause fahren können oder möchten am Samstagabend, ein attraktives Angebot zu unterbreiten, um zu übernachten. Und unter anderem hat auch der Schweizer Hof zugestimmt und während die Anwir mit den anderen Hotels jeweils eine Zusammenarbeit in Form von, dass sie eben eine spezielle Rate anbieten, gewählt hat, hat uns der Schweizer Hof angeboten, weil sie wussten, dass wir noch auf der Suche sind nach Sponsoren, dass sie uns mit einem finanziellen Beitrag unterstützen. Ich habe selbst mehrere Gespräche geführt mit den Entscheidern im Hotel Schweizer Hof und kann nur sagen, dass auch wenn der Schweizer Hof der katarischen Herrscherfamilie gehört, er wird nicht von Katar aus geführt. Die Direktion und auch die Mitarbeitenden im Hotel Schweizer Hof, die sind offen gegenüber allen Menschen, egal welcher Herkunft oder sexuellen Orientierung. Und das Hotel Schweizer Hof unterstützt die Pride West auch, um ein öffentliches Statement für die Anliegen der Pride West abzugeben. Und in dieser Hinsicht haben wir kein Problem gesehen, auch von Ihnen diesen Sponsoring-Beitrag anzunehmen.
Zahlungskräftige SponsorInnen für den Großanlass zu finden, sei sehr schwierig gewesen, meint Barbara Stucki. Die Idee, sich finanziell vor allem auf die LGBTI-Community abzustützen, habe nicht funktioniert, weil bei den politischen und Beratungsorganisationen kein Geld vorhanden sei, um außerordentliche Projekte zu unterstützen. Auf Großbanken wollte man verzichten und habe deshalb die Berner Kantonalbank angefragt. Bei der Post sponsere Rainbow das interne Netzwerk für Akzeptanz und Toleranz, das aber nicht mit eigenem Logo auftreten dürfe. Das Budget der Pride West beträgt rund 130.000 Franken. Das siebenköpfige OK arbeitet gratis, unterstützt von rund 70 freiwilligen HelferInnen.
Mehr zum Programm der dreitägigen Pride West in Bern vom kommenden Wochenende gibt es auf unserer Homepage info.rabe.ch. Eben dort findet ihr auch den Link zur Veranstaltung Stay Queer, Come Rebel, der LinksaktivistInnen, die als roter Finger gegen die Entpolitisierung und Kommerzialisierung am offiziellen Sternmarsch der Pride mitlaufen.
Rabe Info.
Bei der Durchführung der Pride sind sich vielleicht nicht alle einig. Einig dürfte sich wohl aber die ganze LGBTIQ-Community darin sein, dass diese Dame hier ein wichtiges Sprachrohr und Aushängeschild für die ganze Bewegung ist. Am 1. Oktober live zu sehen im Volkshaus Zürich, hier zu hören mit einem Song von ihrem neuen Soloalbum Fake Sugar. Das ist Beth Ditto mit Fire.
Like a fever came on like a storm. What I felt, it can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. Now I'm a believer, my word's as good as gold. But walk on a fine line might not lead to home. Get up, 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 up. If you want my, want my, want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way.
Info. Barcelona, Nizza, Manchester, Berlin. Die Liste der Städte, in welchen terroristische Anschläge verübt wurden, wird immer länger. Wenn ein Rechtsextremer in Charlottesville in eine Menschenmenge fährt und einen Menschen tötet, spricht allerdings kaum jemand von Terror. Was genau ist denn nun also Terrorismus? Wie grenzt die Wissenschaft terroristische Anschläge von anderen Gewaltakten ab? Und welche Rolle spielen dabei die Medien und ihre Berichterstattungen? Kathrin Hiss sprach mit der Soziologin Matenia Sirseludi. Sie ist Mitarbeiterin am Institut für interkulturelle und internationale Studien der Fachhochschule Bremen und darüber hinaus Expertin für Terrorismus und Radikalisierungsprozesse. Terrorismus lasse sich wissenschaftlich so definieren.
Das gibt es ja schon eine ganze Weile. Und da haben sich in der Wissenschaft viele Definitionen etabliert. Man kann aber sagen, dass sich einige Stränge durchgängig ziehen lassen. Das erste ist, man hat sich darauf geeinigt, damit in erster Linie Gewalt, politische Gewalt von nichtstaatlichen Akteuren zu bezeichnen. Wenn Staaten ähnliche Gewalt ausüben, bezeichnen wir das gerne als Terror im Gegensatz dazu. dann gehen wir davon aus, dass die Taten vornehmlich aus dem Untergrund begangen werden und einen kommunikativen Aspekt haben. Das heißt, der Terrorist wird sich eher willkürlich gewählte Opfer aussuchen, um den jeweiligen Staat, der betroffen ist, zu einer Überreaktion zu provozieren. Und darüber hinaus die Bevölkerung in Angst und Schrecken, da kommt ja auch der Name her, Terror, Terrorismus, in Angst und Schrecken zu versetzen. Das sind so die Hauptdefinitionsmerkmale. Also es ist eine terroristische Kampagne, zielt auf die Erzeugung von Angst und Schrecken in der Bevölkerung durch die Auswahl willkürlicher Ziele meistens.
Manche Attentate werden ja sofort als Terrorakt bezeichnet, andere nicht. Ich habe zum Beispiel im Zusammenhang von Charlottesville kaum jemals von Terrorismus gehört. Entspricht denn dieser Vorfall vom vorletzten Wochenende, wo ein Rechtsradikaler in eine Menschenmenge gefahren ist, entspricht er gar nicht dieser Terrorismusdefinition?
Ich denke, dass es durchaus diskutiert worden ist, ob man das jetzt nun als sogenannten, wie die Amerikaner es nennen, Domestic Terrorism bezeichnen möchte. Und es wurde sowohl von der Demokratischen Partei als auch vom so Jeff Sessions propagiert, dass das als Terrorismus behandelt werden sollte. Ich persönlich würde nicht jede politische Gewalt, die im Inneren stattfindet, als Terrorismus bezeichnen, weil es in letzter Zeit viele verschiedene Phänomene gab. Und ich würde diese Form von Gewalt als gewaltbereiten Extremismus bezeichnen, weil eben die Komponente einmal des kommunikativen Aspekts ein bisschen fehlt. Das heißt, man versuchte direkt den Gegner zu töten und es wurde ja auch umgesetzt. Und es war ja auch nicht gerade der Staat das Ziel der Propaganda, sondern es waren ja die Gegendemonstranten, die sich den Rechtsextremen da entgegengestellt hatten. Wir bezeichnen das in Deutschland als Konfrontationsgewalt und das ist ein Phänomen, das wahrscheinlich auch in Zukunft eher zunehmen wird. Wir haben gerade eine Studie fertiggestellt für das Bundesinnenministerium und ich würde es eigentlich gerne von Terrorismus abgrenzen. Also es sind Überschneidungen natürlich, weil es von den ähnlichen Tätern ausgeht. Es können die gleichen Täter, können politisch für Gewalt gegen den radikalen Gegner anwenden. Sie können aber natürlich auch terroristische Taten aus dem Untergrund provozieren.
Sie haben Terrorismus definiert als politische Gewalt von nichtstaatlichen Akteuren mit einem Kommunikationsaspekt. Wo nimmt denn historisch gesehen dieser Terrorismus seinen Ursprung?
Da sind in der Wissenschaft auch unterschiedliche Stränge ausgemacht. Die einen schreiben es den Anarchisten zu in Russland, die Propaganda der Tat für sich beanspruchten. Ich sehe seine Anfänge vor allem in den Dekolonialisierungskriegen, als schwache Akteuren gegen die Kolonialmächte vorgingen. Und dadurch, dass sie Anschläge aus dem Untergrund begingen, überreagierten die Kolonialmächte und nahmen die gesamte Bevölkerung quasi als Geisel, weil man natürlich den Täter nicht fassen konnte. Der Täter geht in den Untergrund und schwimmt sozusagen wie der Fisch im Wasser in der Bevölkerung. Dadurch macht sich die Kolonialmacht die gesamte Bevölkerung zum Feind. Und die Bevölkerung, die zunächst der sogenannte zuschauende Dritte gewesen wäre, wird loyal den Terroristen gegenüber. Wir konnten das in Algerien sehr gut beobachten. Diese Strategie hat lange Jahre auch in Nordirland funktioniert. Ich glaube, das passt mit der Komponente Provokation von starken Staaten sehr gut zusammen.
Sie haben es mehrmals erwähnt, Terrorismus beinhaltet immer auch diesen Aspekt von Kommunikation. Wir als Medien werden also schnell mal als ein Sprachrohr von dieser Propaganda. Was raten Sie den Medienschaffenden? Wie soll überhaupt umgegangen werden, um nicht zum Handlanger zu werden von TerroristInnen und Terroristen?
Also zunächst, ich maße es mir nicht an, den Medien was anzuraten. Ich finde es sehr gut, dass wir freie Medien haben und das unterscheidet uns ja von vielen Diktaturen, die erst Terroristen in den Untergrund treiben. Solange bei uns jede Opposition eine Stimme hat, auch durch die freien Medien, gewährleisten wir eigentlich, dass das politische Gewalt eher weniger stattfindet, weil sie andere Kanäle findet. Andererseits bedürfen natürlich Terroristen des Resonanzbodens. Terroristen möchten eine Message transportieren. Sie werden sich vielleicht an die Geiselnahmen der Palästinenser erinnern. Die hätten natürlich ohne die Fernseh-Live-Übertragung während der Olympischen Spiele keine Resonanz gehabt. Und so bedarf jeder Terrorist der Medien, die quasi da seine Kommunikation verstärken. Andererseits muss man sagen, dass sich in den letzten Jahren was geändert hat. Also Medien dürfen einfach nur nicht unreflektiert die Tat so darstellen, dass der Täter als Held dasteht. Das ist vereinzelt vorgekommen, dass die Fokussierung auf den Täter natürlich nur den Terroristen dient. In letzter Zeit, vor allem in Ländern, in denen mehrere Anschläge stattgefunden haben und die auch eine langjährige Erfahrung haben, wie Frankreich und Großbritannien, ist es mittlerweile so, dass auch den Opfern mehr Aufmerksamkeit zuteil wird und somit schwächt man den Effekt, den Terroristen für sich quasi in so einer Art von Gewalt sehen, ab und nimmt ihnen den Wind aus den Segeln.
Sagt Matenia Sirseludi. Sie ist Soziologin an der Fachhochschule Bremen und Expertin für Terrorismus und Radikalisierungsprozesse.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 22. August. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Mittwoch. Dann geht es hier unter anderem um eine Petition der Lesbenorganisation LOS, mit welcher die absurde Gesetzesgebung bezüglich der Witwerrente angegangen werden soll. Und außerdem besuchen wir die Berner Rumpelrocker Kummerbuben im Übungsraum. Die Herren üben dort zurzeit Songs für ein Weihnachtsmärchen ein. Was genau dahinter steckt, dazu mehr hier morgen um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Katrin Hiss. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.